Fritz. Podcast.
Theresa Sickert. Trackback.
Ich das ja für eine vernünftige Sendung gehört, die euch also das Internet ins Radio bringt, machen wir das natürlich mit der Musik ganz genauso. Wir haben hier bei Trackback auch immer Songs, die wir im Internet gefunden haben und die ihr euch dafür lau runterladen könnt. Müsst ihr einfach mal in unser Blog gehen, trackback.fritz.de. Unter anderem haben wir gerade im Netz gefunden Eric Dingus. Der aktuelle Song von ihm heißt Lost Without You und der ist voll von Herzschmerz. Dem ging es nämlich gar nicht gut in der letzten Zeit. Das kommt aber euch zugute, denn er hat sein Liebes Kummer verarbeitet in vielen, 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 vielen Songs und die gibt es eben für lau im Netz. Und jetzt hören wir erstmal Lost Without You.
I'ma end my life with it.
30.000 Menschen folgen dem herzgebrochenen Eric Dingus. Der haut bei Soundcloud immer mal wieder Songs raus, einfach so lau im Netz. Ihr könnt euch das Ganze dann runterladen. Den Link gibt's bei uns im Trackback-Blog.
Fritz Trackback.
Wenn in der Welt was passiert, schläft ja auch das Internet nicht. Also genauso natürlich auch im Fall der Anschläge gestern Abend in Paris. Immer noch tauschen sich die Menschen im Internet aus. Und auch wir haben eine kleine Übersicht für euch über die wichtigsten Hashtags, Bilder und Diskussionen im Netz.
Die Hashtags.
Das meistbenutzte Hashtag ist Hashtag ParisAttack. Hierunter sammelt sich alles zu dem Attentat, wirklich alles. Neben Nachrichten und Solidaritätsbekundungen wird darunter auch rechte Hetze betrieben. Getreu dem Motto, seht, was uns der Islam gebracht hat. Doch die Masse der Solidaritätsbekundungen ist größer. Unter den Hashtags Nous sommes unis, Pray for Paris und Je suis Parisien zeigen Menschen ihr Mitgefühl für die Menschen in Paris. Eine vielgeteilte Koranzeile macht deutlich, dass hier Terroristen am Werk waren und nicht Muslime.
Wenn jemand einen unschuldigen Menschen tötet, ist es so, als hätte er die ganze Menschheit getötet. Und wenn jemand das Leben eines Einzelnen gerettet hat, ist es so, als ob er das Leben der ganzen Menschheit gerettet hat.
Die Bilder.
Der Eiffelturm in einem Kreis, der aussieht wie ein Peace-Zeichen, ist das Symbol für den Wunsch nach Frieden geworden. Im Netz wurde der Original-Tweet mit der Eiffelturmskizze des Künstlers Jean Julien schon um die 40.000 Mal geteilt. Auch andere Bilder kursieren im Netz. Zuhauf seht ihr da die Fotos von weltbekannten Gebäuden, die blau, weiß und rot angestrahlt sind, also den französischen Nationalfarben. Zum Beispiel die Opera of Sydney oder das One World Trade Center in New York. Facebook bietet seinen Nutzern an, das eigene Profilbild in die französischen Nationalfarben einzufärben.
Könnt ihr also euch auch mal überlegen, ob ihr das vielleicht machen wollt. Übrigens hat sich auch noch ein Charlie Hebdo-Karikaturist gemeldet. Charlie Hebdo ist ja diese Satirezeitung, die auch Anschläge hinnehmen musste Anfang des Jahres. Und der hat auf seinem Instagram-Account eine Karikatur veröffentlicht, die einen Mann mit einer Sprechblase zeigt. Und da steht drin, Friends from the whole world, thank you for pray for Paris, but we don't need more religion. Our face goes to music, kisses, life, champagne, enjoy. Paris is about life. Oder auch zu Deutsch, liebe Freunde, wir bedanken uns total für Pray for Paris, also beten für Paris, aber wir brauchen nicht mehr Religion. Wir brauchen vor allen Dingen Musik, Küsse, Leben, Champagner und Freude, denn Paris, das ist das Leben. Normalerweise werden Podcasts ja im heimischen Wohnzimmer gemacht, manchmal aber auch in einem Studio, aber ganz grundsätzlich gilt, also so ein Podcaster, der kann da auch unter Jogger sitzen und in der Nase popeln, denn ihr hört ja nur zu und ihr seht den aber nicht. Beim Podcast Radio Nukular ist das anders. Der Laber-Podcast von Chris, Max und Dominik, der geht nämlich jetzt auf Tour, so richtig also auf die Bühne und da wird dann live gepodcastet werden. Nächsten Donnerstag sind sie in Berlin im Postbahnhof und ich habe mit Dominik vor der Sendung geskypt und mal gefragt, warum sie sich jetzt dazu entschieden haben, mit ihrem Podcast aus dem dunklen Kämmerlein heraus auf die größte Bühne zu gehen.
Natürlich will man sich nicht immer nur hinter seinem Mikrofon verstecken und der Internetleitung. Die Grundidee kam aber natürlich von Max, der mit seiner Bühnenerfahrung einfach immer wollte, ich will das auch mal auf der Bühne, ich will das mal mit Menschen erleben. Und die Idee hat Chris und mir natürlich gut gefallen, weil wir auch gemerkt haben bei so Live-Aktionen, wir waren ja auch im Internet in Livestreams, und auch auf der Gamescom hatten wir schon so einen Vorgeschmack, wo wir live aufgetreten sind. Die Leute sind irre nett, die uns hören. Und die zu treffen ist schön. Und man kann eben auf einer ganz anderen Ebene arbeiten. Man kann visuell mal was zeigen, man kann was vorstellen. Man kann ein Spielzeug mitbringen, was jetzt zu uns sehr gut passt und das zeigen. Man kann sehr viele Dinge präsentieren. Und wir wollten wirklich mal diesen Schritt nach vorne gehen und gucken, funktioniert das und macht Spaß. Und im Moment sieht es so aus, dass zumindest das Interesse da ist.
Und wie ist es denn so, wenn man auf einmal ein Publikum eben vor sich hat, das dann auch reagiert? Ist das nicht schon auch ein bisschen komisch für euch?
Das ist absolut richtig. Ich bin auch von uns dreien am wenigsten die Rampensau. Ich bin der ruhigste, glaube ich, in der Runde. Aber das macht es eben auch aus. Also wir sind zu dritt. Wenn ich alleine wäre, hätte ich es nie gemacht. Da wäre ich nie auf die Bühne gegangen, hätte gesagt, ich erzähle euch jetzt mal über eine Stunde lang irgendwas vom Pferd. Sondern zu dritt wird es funktionieren und dann ist es auch okay. Ich komme auch damit klar mit der Publikumsreaktion und ich bin natürlich nervös, aber wir sind alle nervös. Das ist die Bühnenerfahrung alleine, das heißt ja nicht, dass man nicht mehr nervös ist. Und auf der Gamescom habe ich auch gemerkt, solange die anderen beiden auch nervös sind, bin ich eigentlich recht ruhig noch und lasse es mir hoffentlich nicht so sehr anmerken.
Bei so einer Bühnenshow, da kann man ja auch mehr machen als in so einem Podcast, denn da gibt's ja tatsächlich was zu sehen. Habt ihr da auch so Dinge geplant, die man nur exklusiv sehen, aber eben nicht im Podcast hören kann?
Die kurze Antwort ist natürlich ja. Und ich will auch nicht zu viel verraten. Es ist jetzt natürlich keine Pyro-Show à la Rolling Stones geplant. wir werden sehr viele Dinge mitbringen. Wir wollen das möglichst hübsch machen. Wir wollen den Leuten viel zeigen. Und das wird auch passieren. Anders werden wir natürlich auch die Themengeschichte machen. Wir werden jetzt nicht 2 Stunden lang über das gleiche Thema reden. Und wir sind hoffentlich ein bisschen munterer. Also es gibt ja durchaus mal in einem 3 bis 6 Stunden Podcast einen Moment, der sehr ruhig ist und sehr langsam. Und wir hoffen, dass das Gespräch natürlich ein bisschen schneller abläuft. Und wir haben auch schon gemerkt, wir haben neulich zum ersten Mal zusammen in einem Zimmer aufgezeichnet. Und das war an sich schon sehr viel dynamischer und sehr viel schneller. Und ich glaube, das wird auch auf der Bühne funktionieren.
Mhm. Insgesamt habt ihr ja 6 Auftritte in 5 Städten geplant. Gibt's denn da dann immer dasselbe Programm oder ist das wie im Podcast, also jedes Mal dann auch wieder eine neue Folge mit eben auch neuen Inhalten?
Das Programm wird jeden Abend die gleiche Struktur haben, aber die Inhalte werden sich ändern. Und da sind wir auch selbst ein bisschen, wissen wir nicht genau, was kommt. Wir treffen halt eine Vorauswahl und dann wird der Zufall ein bisschen entscheiden, was wir machen. Wie das genau aussehen wird, wird man dann ja auf der Bühne sehen. Aber jedes Mal das gleiche Thema, da hätten wir uns auch sehr schnell gelangweilt. Man kann nicht jeden Abend die gleichen Gags machen, es sei denn, man hat natürlich ein geschriebenes Programm. Und das wollen wir eben nicht. Also wir werden ganz normal uns unterhalten untereinander.
Genau, einfach mal eben so unterhalten. Aber mal jetzt ernsthaft, was meinst du denn, was ist denn der Grund dafür, dass ihr mit eurem Podcast jetzt ausgerechnet so erfolgreich geworden seid, dass ihr also mittlerweile sogar auf Bühnen auftreten müsst?
So ganz kann ich es mir auch nicht erklären. Ich kann es eigentlich nur damit erklären, dass die Kombination von uns dreien anscheinend gut funktioniert und die Leute das mögen. Ich glaube, es funktioniert einfach, weil wir sind und weil sehr viel Herzblut drin steckt. Ich glaube, das macht vielleicht den Unterschied aus. Und jeder, der uns jetzt vorwerfen würde, dass wir davon sehr viel spielen, der überschätzt uns, denn ich kann 6 Stunden lang keinen Enthusiasmus spielen. Das funktioniert leider nicht.
Und wer sich davon jetzt aber überzeugen will, Podcast einfach mal hören oder eben sogar live zuschauen, denn die Jungs sind ja auf Tour. Nächste Woche Donnerstag sind Radio Nukula im Postbahnhof. Und das ist Netzmusik von Kovac, When the Ladies Hurt, bei Fritz. Hey! stellt euch mal vor, jemand hat dieser Lady hier, Sharon Kovacs, tatsächlich geraten, das Singen aufzugeben, denn das wäre nicht so richtig so ihr Ding. War tatsächlich ein professioneller Gesangslehrer aus Eindhoven. Gott sei Dank hat sie es nicht gelassen, macht weiterhin Musik. Ihr kriegt sie kostenlos im Netz und wo ihr die bekommt, erfahrt ihr auf trackback.fritz.de.
Fritz Trackback.
Stellt euch vor, ihr könntet im Internet nichts mehr verlinken. Das wäre doch eigentlich nicht mehr das Internet. Würdet ihr dann wahrscheinlich genau so auch sehen. So fern scheint aber diese Realität gar nicht so zu sein. Angeblich plant nämlich die EU-Kommission mit einer Urheberrechtsreform das Ende der Linkfreiheit. Heißt, wer verlinken möchte, muss erstmal fragen, ob er das darf. So kann man zumindest die Leaks des britischen Weblogs IP Kitten interpretieren. Ich habe mal genau bei dem Urheberrechtsexperten Till Kreuzer nachgefragt, was steht denn da nun in diesen geleakten Papieren?
Ja, man kann eben aus diesen Papieren da allerhand rauslesen. Wenn man sich viel mit diesen Themen beschäftigt, dann ergeben sich da so die ein oder anderen Hinweise auf wahrscheinlich auch problematische Vorhaben oder zumindest problematische Ansinnen, die man da weiterverfolgen will. Und das eine ist zum Beispiel, dass es sehr viele, vor allem aus der Lobby der Creative Industries, also Musikwirtschaft, Filmwirtschaft und so weiter gibt, die sich daran stören, dass der Europäische Gerichtshof ja entschieden hat, dass Embedding ohne Zustimmung zulässig sein soll. Und es gibt auch noch so ein anderes Urteil vom EuGH, wo es halt um Hyperlinks geht. Und offenbar will man sich mal angucken, ob diese Rechtsprechung des EuGH nicht durch ein neues Gesetz sozusagen über Bord geworfen werden soll.
Ja, aber betrifft mich das jetzt auch als Privatperson, wenn ich zum Beispiel auf meinem eigenen Blog oder in meinem Social-Media-Profil was verlinken will?
Das könnte einen durchaus auch als Privatperson betreffen, in der Tat. Also wenn man zum Beispiel sagen würde oder entscheiden würde am Ende, Embedding fällt unter das Urheberrecht, dann würde das bedeuten, dass jedes Mal, wenn ich irgendwas embedden will, muss ich dafür eine Lizenz vom Rechteinhaber des Inhalts, auch den ich da embedde, haben, und dann wäre Embedding quasi tot. Ja, genauso wie bei Links. Ich bin mir sicher, dass man so weit nicht gehen wird, weil das Internet insgesamt gefährden würde. Aber wenn man sagen würde, ich brauche eine Erlaubnis von demjenigen, auf dessen Webseite ich verlinke, dann funktioniert das Internet einfach nicht mehr. Das ist ganz klar. Und deshalb sind diese Sachen, die da in Angriff genommen werden, jetzt auch auf dieser ersten sehr abstrakten Stufe außerordentlich bedenklich.
In Deutschland gibt es ja schon so ein Leistungsschutzrecht, also das genau das regeln will. Dabei geht es aber eben um Nachrichtenaggregatoren, wie zum Beispiel Google News. Also Google sollte zahlen, wenn sie Verlagsinhalte verlinken. Und dann hat Google eben gesagt, naja, dann verlinken wir einfach nicht mehr. Und das ist natürlich aber nachteilig für die Verlage. Weniger Leute kommen auf deren Seiten drauf, bringt natürlich dann auch weniger Kohle, weil weniger Leute die Werbung da drauf sehen. Also findet das Leistungsschutzrecht eigentlich bis heute gar keine richtige Anwendung. Und da fragt man sich dann natürlich, hä, wie funktioniert denn das jetzt, dass man sich dann trotzdem auf der EU-Ebene überlegt, das können wir vielleicht trotzdem machen, Till Kreuzer?
Durch Lobbyismus. Im Prinzip gibt es da sehr wenige Protagonisten, die das vorantreiben. Das sind vor allem Großverlage, allen voran der Axel Springer Verlag und Burda. Die wollen halt sowas gerne auf europäischer Ebene haben. Und sie finden eben insbesondere dann wieder bei einer Handvoll von deutschen konservativen Politikern in Brüssel, so wie Herrn Oettinger zum Beispiel, Gehör, weil sie denen einflüstern, dass es gerechtfertigt, angemessen und geboten ist, wenn man so eine Art Einnahmenumverteilung von den Suchmaschinenanbietern, Klammer auf, natürlich wieder Google, vor allem Klammer zu, an die Verlage vornimmt.
Man darf also gespannt sein, wie das Ganze ausgeht, denn noch gibt's keine offizielle Richtlinie, sondern nur eben diesen Link. Wir halten euch natürlich bei Trackback auf dem Laufenden, aber erstmal gibt's Netzmusik. Neon Light Club, You Keep Me Up All Night.
Run around.
Musik, die eigentlich auch so klingt, als könnte sie direkt aus den 80ern kommen. Neon Light Club trackback.fritz.de ist die Adresse, da könnt ihr mal direkt vorbeischauen, denn da kriegt ihr einen Download-Link zu diesem Song.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Eben, im WWW sind wir eigentlich die ganze Zeit auch während der Sendung hier bei Trackback. Und wenn ich da mal schaue, was da eigentlich so los ist im Internet, da fällt mir auf, es gibt ein neues Trending-Hashtag und zwar Muslims are not terrorists. Und da twittern vor allen Dingen gerade ganz, ganz viele Leute darüber, dass eben Muslime und der Islam nicht verteufelt werden dürfen dafür, dass vielleicht auch Muslime Terroranschläge eben begehen. Im Grunde ist das aber alles eine sehr friedfertige Religion. Und viele der Twitterer finden es auch ganz schön traurig, dass überhaupt so ein Hashtag existiert, in dem gesagt werden muss, Muslims are not terrorists, weil das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Aber es war natürlich auch die ganze Woche über schon eine Menge im Netz los und das hat jetzt Wayne Schlegel für euch.
Was sind die beliebtesten Hits bei Bandcamp? Das ist gar nicht so einfach herauszufinden, weil die Künstlerplattform selbst keine Daten dazu rausgibt und die Schnittstelle für Programmierer geschlossen bleibt. Der Blogger und Netzmusik-Podcaster Ronsons hatte eine Idee. Google-Suche plus PageRank-Auswertung und dann bekommt man das Ergebnis. Das könnt ihr euch nun auf dem Starfrosch-Blog anhören. Ohne unser Smartphone sind wir fast aufgeschmissen. Einen unbekannten Weg ohne Google Maps zu finden, grenzt an eine Unmöglichkeit. Google Maps hat erfreulicherweise nachgeregelt. Ab sofort gibt's die Karten auch offline mit Navigation, Öffnungszeiten und Kontaktdaten. Wie es funktioniert, erfahrt ihr im offiziellen Google-Produktblog. Täglich wird euer Facebook-Newsfeed von Meldungen überschwemmt. Zu viele, um alle lesen zu können. Was ist wichtig und was nicht? Diese Fragen soll nun die in den USA gestartete Facebook-App Notify beantworten. Auf eure persönlichen Interessen und Wünsche angepasst, sendet die App euch Push-Benachrichtigungen über das, was gerade wichtig in der Welt ist. Wann es die App auch für deutsche Nutzer gibt, ist noch unklar.
Das erfahrt ihr natürlich dann bei Trackback. Alle Links, die euch Wayne hier vorgestellt hat, die könnt ihr natürlich nochmal nachklicken. Braucht ihr nur mal in unser Trackback-Blog gehen. Da findet ihr dann im Anschluss an die Sendung auch immer den Podcast und natürlich alle Netzmusik, die wir hier spielen. Zum Beispiel auch die hier. Prolita, April Showers.
Thank you.
Musik vom Dusted Wax Kingdom Net Label heißt, ist unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht, könnt ihr im Netz weiter verteilen, könnt ihr auch runterladen. Einfach so, müsst ihr nur mal in unser Trackback-Blog gehen, gibt's einen Link und dann kann es eigentlich schon losgehen. Wäre ja eigentlich ganz geil, wenn es freies WLAN überall geben würde. Aber das ist ja gar nicht so einfach, denn Deutschland ist in Sachen Free Wi-Fi ein Entwicklungsland. Und das liegt an der Störerhaftung. Da geht es ja darum, dass Leute, die ihr Internet öffnen, dafür haften müssen, wenn jetzt irgendjemand anders Blödsinn und illegalen Kram damit macht. Diese komische Regelung ist übrigens einzigartig in der Welt. Das wollte man jetzt nun mal endlich am Gesetz nachbessern. Und damit sollte jetzt das mit dem offenen Internet alles ein bisschen einfacher werden. Aber denkst du, die EU-Kommission, die Wirtschaft, Netzaktivisten und auch Freifunker sagen, ach man, eigentlich macht er das gerade so, wie er es macht, eigentlich nur noch schlimmer. Was genau da los ist, das klären wir jetzt mit Monique Meisel vom Berliner Freifunk. Hallo.
Hallo.
Was steht denn nun in dieser neuen Regelung bei der Störerhaftung drin?
Ja, also da steht drin, dass die Netze vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen und zu verschlüsseln sind. Als allererstes, was natürlich total fragwürdig ist, weil wer ist denn eigentlich unbefugt, wenn ich öffentlich der Allgemeinheit dieses Netz zur Verfügung stelle? Plus diese Verschlüsselung würde natürlich selbst der Telekom oder Vodafone oder anderen Schwierigkeiten bereiten, denn wie soll man dann überhaupt zu dieser sogenannten Splash-Page gelangen, auf der ich mich dann registrieren soll? Das ist so der erste.
Das ist so eine Seite, wo halt gesagt wird, okay, genau, da könnt ihr euch einloggen mehr oder weniger und dürft dann wiederum das öffentliche WLAN nutzen, aber dann weiß man halt, wer alles eben ja gerade in diesem Netz sich bewegt.
Genau, das ist dann auch der zweite Punkt. Also da wird also in dem Gesetz gefordert, man möge sich bitte mit Name registrieren und eine sogenannte Rechtstreuerklärung, das heißt ein Häkchen setzen, ich mache hier nichts Böses, damit man dann in das Netz gelangt. Natürlich kann der Name hier nicht weiter überprüft werden oder die Identität, und dieses Häkchen ist natürlich auch reichlich ungeeignet, um jetzt wirklich Leute von Rechtsverletzungen abzuhalten.
Warum ist das aus eurer Sicht jetzt aber alles noch problematischer als vielleicht auch das erste Gesetz, das wir da hatten? Was wird jetzt eigentlich noch verschlimmbessert?
Ja, also eben, wie gesagt, es ist halt fragwürdig, wie ich überhaupt einen öffentlichen Zugang zur Verfügung stellen soll, wenn der verschlüsselt ist, weil dann kann ich gar nicht auf diese Seite gelangen. Und der zweite Punkt ist eben, dass man natürlich entgegen dem, was im Gesetzentwurf steht, nämlich, das soll bitte keine Kosten verursachen, es natürlich Kosten verursacht, wenn ich so einen Namen oder so ein Häkchen irgendwie speichern muss. Das heißt, da wird also sowohl die Wirtschaft als auch andere, die sowas machen wollen, müssten ja hier investieren in Technik. Außerdem aus unserer Sicht, aus Sicht der Freifunker, widerspricht es auch dem Prinzip des Datenschutzes, denn ich darf ja nur Daten speichern von Nutzern, wenn ich auch Abrechnungszwecke habe. Da wir ein nicht kommerzielles Netz betreiben, was wir den Nutzern kostenfrei zur Verfügung stellen, widerspricht sich das auch aus unserer Sicht.
Wie regeln denn andere Länder die Haftungsfrage, wenn da jetzt jemand über eben meinen offenen WLAN-Zugang Blödsinn macht? Weil ne, Deutschland ist ja da so ein bisschen einzigartiges Beispiel mit der Störerhaftung.
Ja, also in anderen Ländern ist das kein Problem. Geht man nach Schweden oder auch zum Beispiel nach Estland, wo übrigens der Zugang zum Internet ein Grundrecht ist, dann hast du all diese ganzen Probleme nicht, sondern es gibt einfach keine Verschlüsselung. Das heißt, jeder Privatmensch kann da einfach aufmachen. Und das ist dann eben so. Und die Schweden haben zum Beispiel auch gesagt, klar gibt es irgendwie sowas wie auch Kriminalität im Netz, aber der Nutzen, sozusagen den offenen Netz für die Öffentlichkeit, für die Allgemeinheit bringen, liegt hier schwerer und ist eben größer als das, was es an Kriminalität eben gibt. Wenn es übrigens um Kriminalität, also tatsächlich um Strafrecht geht, dann wird hier natürlich der offene WLAN-Betreiber nicht zur Verantwortung gezogen, sondern ist auch in Deutschland, wenn überhaupt, Zeuge.
Und letztlich ist es ja so, die wenigsten Fälle von wirklich strafrechtlich relevanten Verstößen gibt es ja dann bei offenem WLAN. Also es ist nicht so, als wenn das WLAN offen wäre und auf einmal machen Leute nur noch illegalen Kram.
Also ich kann aus 15 Jahren Freifunk sprechen. Mir persönlich sind in Bezug auf unser Netz jetzt vielleicht insgesamt 5 Fälle in 15 Jahren bekannt geworden.
Also es wäre dementsprechend doch ganz schön, wenn wir einfach ein bisschen mehr offenes WLAN hätten. Wenn ihr noch offene Fragen zur Störerhaftung oder eben auch zur Freifunkinitiative habt, dann schaut mal bei uns im Trackback-Blog zusammen. Trackback.fritz.de ist die Adresse. Danke, Monique.
Vielen Dank.
Ciao. Tschüss. Und das ist Netzmusik von euch, für euch, von Now and Ever. Waste My Time. Now Endeavor, das ist Netzmusik, Waste My Time heißt der Song. Die haben gerade auch, sind zwei Typen, ihre aktuelle EP rausgebracht, heißt X and Woes. Gibt's, für lau im Netz unter der Creative Commons Lizenz, braucht er nur mal einen kleinen Blick in unser Trackback-Blog werfen und dann geht's schon los. Fotos von Essen, Selfies, tolle Outfits, Landschaftsbilder, Hundebilder, eigentlich alles, was das Herz begehrt, das findet ihr bei Instagram. Was ihr aber vielleicht noch nicht wusstet, Instagram ist auch zu einer richtigen Jobplattform geworden. Fritz-Reporter Konrad Spremberg, wie kann ich denn Instagram benutzen, wenn ich auf Jobsuche bin?
Ja, ist ein bisschen ein Trend geworden, dass Unternehmen jetzt anfangen, ihre Jobangebote so als schön Foto mit Text drüber bei Instagram reinzustellen. Es ist im Moment noch nicht so ganz einfach, leider die zu finden hier in Deutschland, weil es noch keinen einheitlichen Hashtag dafür gibt. Aber wenn du so nach Hashtag Job, Hashtag Bewerbung, Hashtag Bewerben suchst, dann bist du auf jeden Fall gut dabei. Kannst du noch dazu schreiben, welche Branche du vielleicht haben willst. Und da ist natürlich wichtig, nicht alle sind gleich stark vertreten bei Instagram. Wenn du jetzt, keine Ahnung, in Medien, Kreativwirtschaft rein willst, bist du ganz gut dabei. Als, was weiß ich, Kfz-Mechatroniker vielleicht eher weniger, ne?
Also Jobangebote finden, das kann ich schon mal. Aber hilft mir denn Instagram in irgendeiner Form auch dabei, die Stelle dann tatsächlich zu kriegen?
Ja, auch da kannst du dir eine Hilfe holen via Instagram. Zum Beispiel Beispiel fürs Bewerbungsgespräch. Denn solltest auf jeden Fall gucken, ob die Firma vielleicht einen eigenen Instagram-Account hat oder wenn nicht, ob du vielleicht zumindest Mitarbeiter findest, die bei Instagram vertreten sind. Denn auf so Fotos, die zu tun haben mit dem Firmenleben, sieht man ja viel besser als zum Beispiel auf der offiziellen Firmen-Homepage, wie das soziale Leben so abgeht in der Firma, was da an Betriebsfeiern oder gemeinsamer Freizeit unter Kollegen stattfindet. Und wenn du das im Bewerbungsgespräch bringen kannst und zeigen kannst, ey, ich habe mich informiert, die Firma ist mir jetzt sympathisch, weil zum Beispiel die immer eine Fahrradtour machen gemeinsam einmal im Jahr, dann kommt das auf jeden Fall gut an beim Chef.
Vielleicht kriege ich ja dann auch das perfekte Bewerbungsselfie noch raus. Nee, aber an sich ist es ja ganz cool. Man kann ja dann schon irgendwie rauskriegen, okay, wie tickt die Firma vielleicht auch, ne? Wie authentisch zeigt die sich da auch? Geht das auch umgekehrt genauso?
Na klar, also ich meine, die Firma weiß auf jeden Fall, wenn sie dich vorher bei Instagram checkt, auch ein bisschen genauer, wie du drauf bist. Das heißt, dein eigenes Profil nicht vergessen. Und zum Beispiel auch versuchen, so ein paar Bilder vielleicht hochzuladen, die dir dabei helfen könnten, noch sympathischer dazustehen für so einen Job. Also keine Ahnung, mal dein Homeoffice knipsen, wenn das hübsch ist. Oder, was weiß ich, irgendwelche alten Projekte aus anderen Jobs da nochmal hochholen, um zu zeigen, was du alles gemacht hast schon. Aber bleib authentisch. Also vergiss nicht irgendwie auch mit Hobbys und Freunden Sachen zu posten, weil das ja eigentlich ist, wofür Instagram da ist. Und ich glaube, keiner will jemanden einstellen, der so strebermäßig sich online nur schick für einen Job präsentiert quasi. Weil in so Fotos zeigen sich ja ganz stark die Soft Skills, deine Persönlichkeit, und darauf achten die ja dann auch. Natürlich darfst du dafür keine Saufbilder und so Kram online haben und je nachdem, wie seriös sich so eine Firma gibt, vielleicht auch, na, keine Bikini-Fotos.
Also immerhin nicht so ganz halbnackt rumspringen, aber trotzdem Instagram benutzen, um euch gut für den Job darzustellen. Ich denke ja manchmal, was ist eigentlich nur aus Social Media geworden, dass es dann nur noch um die Darstellung für jemanden geht. Aber gut, das kann ja auch eine Chance sein, zumindest für einen Job. Das ist Jeffrey Philip Nelson, Musik aus dem Netz für euch, 17 bei Fritz.
When I was 17, I could do anything. I'd sleep in every morning till my friends would get me on my feet. When I was 17, I learned to make this voice sing. I'd say a lot of careless things, I wouldn't give a second thought. Life was carefree then. Day before I became a man, when I was just a teen, my body was tight and lean. I didn't give a single care to what the world might think of me.
Das Jahr ist ja noch nicht zu Ende, aber die Musikplattform für Creative Commons Musik, Jamendo, die hat sich gedacht, ach naja, man kann ja trotzdem schon mal ein Best-of raufgeben. War ja schon viel Nettes dabei jetzt in der letzten Zeit. Und auch Jeffrey Philip Nelson, den ihr gerade eben gehört habt, der ist auf diesem Sampler mit drauf von den tollsten Songs, die ihr eben halt auch kostenlos im Netz bekommt, eben wie diesen auch. 17 heißt er, und wenn er mal in unser Blog geht, trackback.fritz.de, gibt's alles weitere.
Fritz Trackback. Blogger privat.
Wir stellen euch ja jede Woche hier eine Bloggerin oder einen Blogger. Manchmal sind es auch Menschen, die Podcasts machen, die einen tollen Twitter-Account haben. Auf jeden Fall machen sie irgendwelche spannenden, guten Sachen im Netz und die stellen wir euch hier vor. Ich überlege mir aber nicht, irgendwen da zu nehmen, sondern ich lasse mir immer den aktuellen Blogger privat vom Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Und da war die Podcasterin Susanne Klingner hier vom Lila Podcast und die habe ich natürlich auch gefragt, wen müssen wir denn hier unbedingt vorstellen?
Das ist Makellos Mack. Corinne ist die Autorin, die sich sehr viel mit Frauenrollen auseinandersetzt und zwar auf extrem humorvolle Art und Weise. Also sie schreibt sehr lustige, kleine, manchmal auch längere Texte, macht sich über Werbung lustig, schreibt über Schönheit, Sex. Ja, allgemein Frauenklischees und es ist sehr, sehr unterhaltsam.
Ich habe das Gefühl, sie ist wegen diesem ganzen Lob schon fast ein bisschen rot geworden. Sie sitzt mir nämlich gegenüber. Hallo Corinne.
Hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja.
Sehr schön. Dein Blog heißt das Makellos, Mack genau. Für Magazin.
Für Magazin, ja.
Genau. Wie makellos ist denn dein kleines Magazin?
Natürlich ist es völlig fehlerfrei. Nein, also wie die Susanne schon gesagt hat, es geht natürlich um Ironie und ich versuche alles so ein bisschen humorvoll anzugehen. Und so ist eben auch der Name entstanden. Makellos steht eben für fehlerfrei und ohne irgendwelche Mängel und passt auch zu den Themen, die ich dort eben versuche zu betexten. Ich habe schon immer gern Frauenzeitschriften gelesen und auch gern so klassische Promi-Magazine und interessiert mich auch durchaus, ob jetzt ein Prominenter sein nächstes Kind nach einer Himmelsrichtung oder einer Apfelsorte benennt. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, wenn man das dann zuklappt, fühlt man sich so ein klein wenig schlechter als vorher. Und man überlegt dann natürlich, warum genau. Und das ist, glaube ich, weil man da eben ganz viele To-Do-Listen mitbekommt.
Ne? Ja,
so eine ganze
Bandbreite,
genau. Was muss ich besser machen und es geht auch immer
für den perfekten Sex, das perfekte Aussehen
alles,
und so, ne?
Genau, die perfekten Haare und alles immer auch in 10 Minuten, so dass man natürlich automatisch denkt, wenn ich das jetzt nicht mache, bin ich auch so ein bisschen faul und habe ich dann überhaupt noch eine Entschuldigung dafür. Und das war so der Ansatz zum Bloggen, dass ich überlegt habe, vielleicht kann man das so ein bisschen, also eigentlich total absurd und grotesk, was dort auch teilweise an Tipps verkauft wird. Also
es gibt hast du so einen Lieblingstipp vielleicht noch?
Also weil jetzt die Weihnachtsmarkt-Saison wieder losgeht, fand ich im letzten Jahr, ich glaube, das geht auch jetzt wieder los, war eben alles voll von, wie man auf dem Weihnachtsmarkt Kalorien vermeidet. Ja, von der Bratwurst ohne Brot, wo man dann denkt, okay, ich lasse mir dann so auf die Hand geben, ist ein bisschen heiß oder so, ja. Und dann am nächsten Tag den Espresso nur mit Zartbitterschokolade würzen oder süßen, weil das 20 Kalorien spart, wo man eigentlich beim Lesen schon merkt, das stimmt ja irgendwas nicht.
Ja, absolut. Also es scheint so, als ginge dir dieser ganze Perfektionswahn, also dieses Makellose oder dieses Makellose, was ja einem immer so suggeriert wird, ganz schön auf die Nerven, will ich es mal nennen. Und dann warst du so sauer, dass du bloggen musstest.
Genau, also gar nicht
mehr. Aber du liest das doch gerne, hast du gesagt.
Ja, schon, natürlich. Also man kann natürlich auch sagen, ich meine, wir haben gerade drüber geredet, ich habe dich gefragt, ob ich in der Webcam zu sehen bin. Ne?
Ja.
Also was ist jetzt schlimm daran? Und kann man da nicht drüber lachen und wird einem das nicht klar, dass das eigentlich absurd ist und dann klappt man das zu. Aber ich würde eben sagen, auch was die Susanne ja, mit die mich empfohlen hat, mit dem Lila Podcast macht, das ist eben, man könnte vielleicht sagen, es ist nicht schlimm, aber es ist eben auch nicht belanglos. Und die ganze Flut an Botschaften, die da auf einen einströmt, die macht eben doch was mit einem. Und gerade zum Beispiel, seit ich Mutter bin, ist mir das auch nochmal sehr präsent geworden. Jetzt ging ja vor so ein paar Tagen auch diese Müllermilch-Werbung durch Twitter und durch die sozialen Medien. Und wenn ich jetzt mit meiner Tochter vorm Milchregal stehe und die sieht diese Flaschen mit diesem Pin-Up-Style, mit diesen nackten Frauen, dann merkt man auch, was das mit Kindern macht. Und es gab auch was ganz Tolles, mal vor einem halben Jahr hat so eine italienische Künstlerin Kindern so Hochglanzanzeigen gezeigt. Und da waren eben Frauen in Gucci etc. Werbung und Männer. Und die Kinder haben halt bei den Frauen gesagt, die ist unglücklich, die ist traurig. Das Beste war noch, die ist müde und erschöpft, der ist schlecht. Und bei den Männern haben die eben gesagt, das ist Superman oder ein Spion oder die waren.
Oh, das ist aber auch total traurig, ne?
Mindestens Chef, ja. Mhm. Und wenn man sich das dann natürlich als Erwachsener, der noch ein bisschen mehr reflektiert anschaut, sagt man klar. Also die Posen, das Lassive und wenn man sich dann die Männeranzeigen dazu anschaut, das ist irgendwie verständlich und wir neigen dann da sicher dazu, so drüber hinwegzugehen.
Mhm. Du bist ja jetzt tatsächlich hier, sitzt vor mir, aber niemand kann dich sehen, weil, ne, du hast schon kurz angesprochen, du wolltest nicht in der Webcam sein, die wir ja haben.
Nein, die war leider anders eingestellt.
Ah, ist ja traurig, aber es gibt auch wirklich überhaupt kein Bild bei dir auf dem Blog. Ich wollte natürlich gerne vorher wissen, wie du aussiehst.
Ja.
Warum hast du dich dafür entschieden, dass das eben keine Rolle spielen soll? Hat das eben auch was mit diesen Schönheitsbildern und Körperbildern und so weiter und so fort zu tun, mit denen du dich wiederum auch auf dem Blog auseinandersetzt?
Nein, das war gar keine bewusste Entscheidung. Das ist einfach so gekommen, dass ich... Also am Anfang standen auch einfach die Texte sehr im Vordergrund. Ich glaube, der Blog ist auch mit der Zeit, gibt es seit so anderthalb Jahre, privater geworden. Und ich bin auch privat niemand, der gern für Fotos posiert. Und also meine ganzen Verwandten können da ein Lied von singen, dass sie mich immer schlecht eingefangen kriegen. Und wenn ich dann immer gleich sage, löschen, löschen. Also ich bin auch privat niemand, der gerne jetzt so Fotos von mir online stellt. Insofern war es keine bewusste Entscheidung. Nein, also es war jetzt kein Unterstreichen nochmal der Message des Blogs.
Okay, dann, liebe Corinne, lass uns doch mal zur Kurzfragerunde kommen, okay?
Ja.
Der oder das Blog?
Die Blog, das ist auch der Claim von meinem Blog, die Blog Femininum.
Genau. Kaffee oder Tee?
Früher ganz, ganz viel Kaffee, jetzt Tee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Ein MacBook.
Welches Spiel hast du zuletzt gezockt?
Gezockt, wahrscheinlich zuletzt mit 12 Monkey Island. Das ist gar nicht meins. Und jetzt eher so analoge Spiele.
Gib mal ein Beispiel.
Also sowas wie Obstgarten und Memory.
Okay.
Das liegt am Kind auch.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Ich habe mir vorher mal angehört, was du gerne fragst. Ich würde so gerne Freiheit sagen, aber ich habe so viel Pufferzeit zum Herfahren eingeplant, dass ich Sicherheit sagen muss. Als Erste wahrscheinlich.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Lese ich tatsächlich sehr selten, wenn ich was wieder verlinke in einem anderen Eintrag. Und dann finde ich es immer ganz gut und denke, das ist gut gelungen.
Schön. Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Meine eigene, meine Blogseite.
Was ist das nächste Blog? Vielleicht eben wieder auch ein Podcast oder was anderes Schönes aus dem Internet, was wir hier nächste Woche unbedingt vorstellen sollten?
Ja, also da hätte ich auch wieder einen Berliner Blog. Das ist irgendwiejüdisch.de. Von der Juna und die schreibt über das liberale Judentum, was per se schon mal ganz interessant ist, weil man immer merkt, wie wenig man eigentlich davon weiß, von der Religion. Und dann geht's bei ihr auch um Museums- und Erinnerungskultur. Und was es ganz so speziell macht, ist einfach ihr Stil. Sie schreibt sehr poetisch, sehr lyrisch, hat auch viele Alltagsbeobachtungen drin, Kindheitserinnerungen. Und das liest sich immer fast so romanhaft und sind einfach ganz, ganz tolle Texte.
Das klingt auch total toll. Ja. Aus irgendwelchen Gründen könnte es aber passieren, dass die liebe Juna, war der Name, ne?
Genau, ja.
Vielleicht auch keine Zeit hat, keine Lust, was auch immer. Hättest du noch einen zweiten Vorschlag?
Ja, als zweiten Vorschlag hätte ich die Bianca, die schreibt unter groschenphilosophin.at über Popkultur, auch so mit so einem feministischen Touch, Musik, Filme. Und was ich an ihr so toll finde, ist, dass ich glaube, ich manchmal mich auch hinter der Ironie verstecke und denke, das ist so ein schöner niedrigschwelliger Zugang für die Leute. Und sie ist immer sehr, ja, so straightforward in ihren Texten. Sie ist immer sehr, sehr mutig. Und das finde ich toll. Und ich glaube, dann wäre sie eine gute Wahl, wenn die Juna nicht könnte.
Also ich kann dir aber sagen, ich kannte deinen Blog vorher tatsächlich nicht.
Ja.
War dann aber sehr dankbar, dass ich es gefunden habe, weil ich habe mich köstlich amüsiert.
Das freut mich.
Gibt es ansonsten noch eine Frage, die ich dir vielleicht habe vergessen zu stellen?
Nein, fällt mir jetzt
sehr gut.
Nichts
ein. Dann war das ein rundes Interview. Corinne, ich freue mich sehr, dass du hier gewesen bist und viel Erfolg beim Makellossein. Doop 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 do
Thank you.
Marco Barotti ist ein Unsigned-Musiker der allerersten Stunde. Unsigned, das ist hier unsere Show für Bands ohne Plattenvertrag bei Fritz, immer am Sonntag von 17 bis 20 Uhr. Und eigentlich hat Christoph Schrag, Moderator dieser Sendung, die komplette Entwicklung von Marco Barotti schon mitverfolgt. Da hat er erst so Italo-Disco gemacht, dann war er später eher wie so eine Kunstfigur fast, die so karnevalesken, gefallenen Techno-Engel gespielt hat. Vesto Caino hat er sich da genannt, fast so ein bisschen Bar 25 Style. Und jetzt hat er sich nochmal wieder neu erfunden mit einer minimalistischen Reinkarnation. Und jetzt heißt er Barotti. Und jetzt, am Sonntag, wird er bei Christoph Schrag mal wieder zu Gast sein und sein Debütalbum als Barotti vorstellen. Rising heißt das. Und ihr könnt reinhören, und zwar ab 17 Uhr morgen am Sonntag. Und damit ist Trackback aber leider schon am Ende angekommen. Ich muss mich von euch verabschieden mit einer allerletzten Netzmusik, und zwar von Rio Maze One. Mein Name ist Theresa Sickert. Wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut!
Und das hört man.